Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie dabei sind. Einige unserer Themen. Krieg in Nahost. Während weiterhin über eine Feuerpause verhandelt wird, setzt das israelische Militär seinen Einsatz in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort. Und die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen haben dieses Vorrücken Israels in Rafah scharf verurteilt. Debatte um neue Ausrichtung. Beim Parteitag der CDU in Berlin wird das neue Grundsatzprogramm beraten. Die CDU will sich in der Migrationspolitik deutlich konservativer aufstellen und es soll eine schrittweise Rückkehr zur Wehrpflicht geben. Den Chef der Schwesterpartei CSU, Markus Söder, heute zu Gast, den freut das schon mal.
Ich finde dieses Grundsatzprogramm wirklich stark, weil, wenn wir ehrlich sind, für uns als CSU, wir freuen uns echt sehr, weil wir uns inhaltlich wieder viel näher angenähert haben.
Und Streit ums Geld, weil zu viele Ministerinnen und Minister Mehrausgaben für 2025 anfordern, wird morgen erstmal nicht das bereits ausverhandelte Rentenpaket verabschiedet. Es soll erst im Mai dazu kommen. Darauf haben sich die Ampelkoalitionäre heute nach mehreren Krisensitzungen zumindest geeinigt. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr, da geht es um die Lage in Nahost und vor allem, welche Rolle Jordanien dabei spielt. Jordanien und der Gazakrieg, Amman unter Druck, zu hören um 18.40 Uhr, also gleich nach unserer Sendung. Die Hoffnungen auf eine Feuerpause zwischen Israels Armee und der terroristischen Hamas, sie sind wieder in weite Ferne gerückt. Zwar hatte die Hamas gestern Abend einen ägyptischen Vermittlungsvorschlag zugestimmt, Israel hingegen sieht seine Forderungen nicht erfüllt. Also oder immerhin gehen die Verhandlungen heute in Kairo weiter. Israel setzt derweil seinen Einsatz in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort. Man habe den dortigen Grenzübergang unter Kontrolle. ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler ist jetzt live aus Tel Aviv zugeschaltet. Herr Kitzler, was wissen Sie über den aktuellen Stand bei der israelischen Offensive in Rafah?
Ja, man hat diesen Grenzübergang offenbar unter Kontrolle gebracht. Auch die Straße dorthin wird kontrolliert. Gestern hat es ja eine Evakuierungsanordnung gegeben. Menschen wurden dann aus dem Osten der Stadt Rafah vertrieben oder aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, je nachdem, wie man das sieht. Und die Bodentruppen rücken offenbar vor. Es gab in der Nacht heftige Bombardierungen auf Ziele in Rafah und offenbar ist geplant, diese Bodenoffensive jetzt auszuweiten. So zumindest muss man die israelische Regierung verstehen.
Und wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt diese groß angekündigte Offensive Israels, ja oder nein?
Ja, man muss das, glaube ich, ein bisschen einordnen. Also die große Bodenoffensive, davon ist ja immer die Rede, ist, glaube ich, etwas, was nach und nach sich aufbaut und sich langsam steigern wird. Denn das Problem in Rafah ist ja auch, dass dort viele, viele Menschen sind, die dort Schutz suchen. 1,2 bis 1,3 Millionen Menschen, schätzt man, sind dort, die dieses Gebiet ja erstmal verlassen sollen, damit sie aus der Kampfzone raus sind. Das wird länger dauern und insofern, weil das auch ein schwieriger Kampf ist, mit Häuserkampf, mit viel bewaffnetem Widerstand von Seiten der Hamas, mit dem zu rechnen ist, wird das eine Operation sein, die länger dauert und auch nicht mit einem Rums passiert, die Truppen gehen rein, sondern wie gesagt, das wird sich nach und nach aufbauen und wird uns wahrscheinlich ein paar Wochen beschäftigen.
Und diese Offensive, sie wurde ja lange befürchtet und Partner Israels haben immer wieder darauf gedrungen, dass Israel nicht dort vorrückt. Das sei eine Katastrophe mit Ansage, hieß es ja etwa aus Deutschland. Mehr als 1 Million geflüchtete Palästinenser haben dort vor dem Krieg sowas wie eine letzte Zuflucht gefunden. Sie haben es gerade auch nochmal erwähnt. Was heißt denn das jetzt alles für die Zivilbevölkerung in Rafah, wenn eben auch keine Hilfe mehr über den Grenzübergang Rafah reinkommt?
Das ist eben das zweite große Problem. Nicht nur der Grenzübergang Rafah ist geschlossen, sondern auch Kerem Shalom. Da gab es ja in den letzten Tagen Raketenangriffe von Seiten der Hamas. Da wurde der Grenzübergang auch geschlossen. Der ist viel wichtiger noch für den Durchzug von Hilfsgütern, die nach Gaza reinkommen. Auch da kommt gerade nichts rein. Das ist ein großes Problem. Naja, und die Zivilbevölkerung, die hatte natürlich auch Rafah gewählt, weil dort bisher es keine Kampfhandlung mit Bodentruppen gab, weil das relativ nah ist an der Versorgung mit Hilfsgütern. Wir sehen jetzt Bilder von Menschen. Wir haben mit Menschen auch gesprochen, die verzweifelt sind, die nicht wissen, wohin, die gedacht haben, sie könnten dort Schutz finden. Sie werden jetzt aufgefordert, in sogenannte humanitäre Zonen zu gehen, von denen völlig unklar ist, ob es dort Versorgung gibt, wie die Menschen dort unterkommen. Man ist da zwar sicher wahrscheinlich vor Kampfhandlungen, aber zur Versorgung und zu sicheren Orten, darauf weisen die Vereinten Nationen immer wieder hin, gehört eben auch, dass die Versorgung richtig stimmt mit Wasser, mit Nahrungsmitteln, auch mit medizinischen Materialien, dass es auch hygienische Zustände gibt und Unterbringungsmöglichkeiten. All das ist für diese große Zahl der Menschen offenbar nicht geklärt und deswegen, ja, droht immer noch die humanitäre humanitäre Katastrophe, von der unter anderem die Bundesregierung gesprochen hat.
Also eine schwierige Lage weiterhin. Und Sie haben es ja schon gesagt, das wird uns die nächsten Wochen leider beschäftigen. Haben Sie denn neue Informationen zu den Verhandlungen um eine Feuerpause? Die werden ja weitergeführt.
Ich glaube, so zynisch das klingt, das ist eher so eine Art von Schwarze-Peter-Spielen. Da versucht man immer, den Ball jeweils ins andere Feld zu spielen. Jetzt hat Israel gestern das Kriegskabinett beschlossen, ja, die Bodenoffensive, die geht jetzt weiter. In der Nacht gab es Angriffe, das wurde gestern beschlossen. Gleichzeitig hat man gesagt, wir schicken jetzt wieder eine Delegation zu den Verhandlungen, um doch da eher ein Signal zu setzen. Wir sitzen noch weiter am Tisch. Wenn man sich das genauer anschaut, zumindest von israelischer Seite, dann ist die Delegation nicht besonders hochrangig. Es ist auch nicht klar, was für ein Verhandlungsmandat die überhaupt hat. Ich glaube, es gibt zurzeit kein Interesse daran, dass ein Deal zustande kommt. Und das ist dann natürlich traurig für die Angehörigen der Geiseln. Die sind ja immer noch in der Hand der Hamas. Viele, viele Menschen, die sich da wirklich Sorgen machen und verzweifelt sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch für die humanitäre Lage im Gazastreifen.
Jan-Christoph Kitzler, live aus Tel Aviv. Dankeschön für diese Information. Exorbitante Wunschzettel, die hätten laut Finanzminister Lindner, FDP, mindestens 5 Ministerinnen und Minister für den Haushalt 2025 eingereicht. Sie haben sich also von Lindners verordneter Sparrunde bislang wenig beeindrucken lassen. Denn im Haushalt 2025 klafft eine Lücke von rund 25 Milliarden Euro. Offenbar will Lindner dieses Spiel nicht spielen. Er soll Regierungskreisen zufolge das Rentenpaket gestoppt haben, das eigentlich schon längst ausverhandelt war. Die Rentenreform, die legt im Kern ein konstantes Rentenniveau von 48% des Durchschnittslohns bis 2039 fest. Morgen sollte es im Bundeskabinett verabschiedet werden. Ja, und das ist jetzt verschoben. Mit Verweis eben darauf, dass sich zu viele Ministerinnen und Minister zu viel wünschen. Nach mehreren Krisensitzungen heute soll das Rentenpaket doch noch kommen, allerdings irgendwie später. Dicke Luft in Berlin, die ist garantiert. Jörg Münchenberg klärt ein bisschen auf.
Die koalitionsinternen Verhandlungen zum Haushalt 2025 bleiben extrem schwierig. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung hatte Finanzminister Christian Lindner, FDP, den eigentlich für morgen geplanten Kabinettsbeschluss zum sogenannten Rentenpaket 2 kurzfristig erst einmal blockiert. Dabei hatte Lindner erst im März gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, nach monatelangen Verhandlungen die Rentenpläne vorgestellt. Die überraschende Blockade durch das Finanzministerium sei ausdrücklich mit den Beratungen für den Haushalt 2025 begründet worden, heißt es. Demnach habe auch das Arbeitsministerium überplanmäßige Mehrausgaben für den nächsten Etat angemeldet. Weder Finanz- noch Arbeitsministerium wollten dies direkt bestätigen. Aus dem Finanzministerium hieß es lediglich auf Anfrage, angesichts hoher Anmeldungen müssten aktuelle Vorhaben neu eingeordnet werden. Gleichzeitig versicherte ein Sprecher, ein Kabinettsbeschluss zum Rentenpaket 2 sei noch für den Mai geplant. Vor allem bei der SPD ist man aber über die Vorgehensweise des Finanzministers ziemlich verstimmt. Seit Wochen schon gibt es erhebliche Differenzen innerhalb der Ampel, wie die bestehende Lücke für den kommenden Haushalt von bis zu 30 Milliarden Euro geschlossen werden kann. Allen Sparappellen des Finanzministers zum Trotz haben die Ministerien Auswärtiges, Entwicklung, Verteidigung und Arbeit erhebliche Mehrbedarfe angemeldet und damit die Kennzahlen in der Finanzplanung zum Teil deutlich überschritten. Lindner hatte deshalb erst gestern erneut deutliche Kritik geäußert, ohne freilich ins Detail zu gehen.
Die Mehrheit der Ressorts hat im Finanzplan oder nahe am Finanzplan angemeldet. Das ist sehr zu begrüßen. Hier sind die Vorgaben beachtet worden. Es gibt aber einzelne Ressorts, die exorbitante Wunschzettel eingereicht haben. Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen gewissermaßen. Das ist so nicht akzeptabel.
Am Nachmittag hatte es im Kanzleramt auch ein neuerliches Spitzentreffen zwischen Olaf Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen gegeben. Dabei stand eigentlich die schwierige Lage zum Haushalt 2025 ganz oben auf der Agenda. Laut Bild musste aber erst einmal der Streit um das Rentenpaket abgeräumt werden. In der NTV-Sendung Beisenherz sagte Habeck jetzt zum aktuellen Haushaltsstreit:
Die Sache ist dabei jetzt wirklich sehr ernst. Und so wie es im Moment aufgespielt ist, gibt es nicht die eine schnelle Lösung. Und da müssen alle jetzt aufhören zu pokern. Das ist schon meine Meinung, und sehr schnell miteinander so reden, als wäre es die letzte Runde, die man macht und nicht ewig lange Schaukämpfe für Parteitage.
Allerdings sind die Rentenpläne von Arbeitsminister Heil innerhalb der FDP ohnehin umstritten. Demnach soll bis zum Jahr 2039 festgeschrieben werden, dass das Rentenniveau nicht unter 48% eines Durchschnittslohnes fallen darf. Diese Garantie ist jedoch teuer und wird auch zu einem deutlichen Anstieg des Beitragssatzes führen. Die Liberalen hatten deshalb auf ihrem Parteitag Ende April zusätzliche Reformen gefordert, auch wenn das Kabinett das Rentenpaket 2 tatsächlich noch im Mai beschließen sollte.
Jörg Münchenberg berichtete. Was tun, um Mandatsträger in Deutschland besser zu schützen? Diese Frage wird aktuell viel diskutiert, seitdem zuletzt der sächsische SPD-Europapolitiker Matthias Ecke krankenhausreif geschlagen wurde. Hilft es, wenn die Bedrohung von Politikern neu geregelt und etwa als Straftatbestand gesehen wird? Dazu beraten zur Stunde die Innenminister der Länder mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einer Videoschalte. Alexander Moritz blickt voraus.
Ehrenamtliche Wahlkämpfer sollen sich direkt an das Innenministerium wenden können, um die Polizei über spontane Wahlkampfaktionen zu informieren. So will Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU die Sicherheit im Wahlkampf verbessern. Bei der Innenministerkonferenzschalte am Abend wird er auch für besseren Informationsaustausch zwischen den Bundesländern werben, um möglicherweise koordinierte Störaktionen und Angriffe im Wahlkampf zu erkennen.
Ich denke, dass der Bund darüber nachdenken sollte, das in einem Bundeslagebild zu erfassen, dass wir jederzeit erkennen, ob solche Aktionen eventuell auch vernetzt stattfinden.
Ins selbe Horn stieß Thüringens Innenminister Georg Mayer, SPD, im Bayerischen Rundfunk.
Wir brauchen ein gutes Lagebild. Wo gibt es denn Veranstaltungen, die stattfinden? Wo sind Wahlkämpfer unterwegs? Und wie können wir sie schützen?
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte sich im Vorfeld offen auch für eine Verschärfung des Strafrechts gezeigt und für mehr sichtbare Polizeipräsenz vor Ort geworben. Was nicht nur beim sächsischen Innenminister für Augenrollen sorgt.
Ich glaube nicht, dass irgendein Bundesland die Erwartung hat, dass die uns jetzt irgendwie Personal zur Verfügung stellt. Also ich habe es nicht.
Thema bei der Innenministerrunde dürfte auch ein schon länger geplantes Verbot von politischem Stalking sein. Die Landesregierung von Sachsen hat heute eine entsprechende Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht. Mitte Mai soll sie im Bundesrat diskutiert werden, erklärte am Nachmittag Sachsens Justizministerin Katja Mayer von den Grünen.
Es geht um die gezielte Einflussnahme auf kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen und Träger durch zum Beispiel Einschüchterungsversuche von größeren Gruppen im direkten privaten Umfeld, also vor ihren Haustüren, vor den Häusern.
Demonstrationen vor Privathäusern von Kommunalpolitikern. Solche Fälle hatte es nicht nur in Sachsen in den vergangenen Jahren mehrfach gegeben. Etwa der Fall der Bürgermeisterin von Arnsdorf bei Dresden, die nach Drohungen und rechter Hetze gegen sie zurückgetreten war. Rechtliche Konsequenzen gegen die Täter blieben meist aus.
Wir müssen diese Lücke schließen. Gerade Kommunalpolitikerinnen und Politiker sollen damit geschützt werden.
Konkret soll dafür ein neuer Straftatbestand eingeführt werden. Außerdem soll ein Paragraph, der die Nötigung von Bundes- und Landespolitikern unter Strafe stellt, auch auf Kommunal- und Europapolitiker ausgeweitet werden. Unterstützung für die sächsische Initiative kommt beispielsweise aus Thüringen, ebenso wie von der Innenministerkonferenz.
Ich habe jetzt die große Hoffnung, dass Innenministerin Faeser diesen Vorschlag in der Bundesregierung unterstützt.
So Sachsens Innenminister Schuster. Falls der Bundesrat den Antrag verabschiedet, müsste aber auch der Bundestag noch zustimmen. Sachsens Justizministerin hofft auf eine zügige Behandlung, möglicherweise noch vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Sinnvoll findet den Vorstoß auch Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen, einer Beratungsstelle für Rechtsextremismus.
Es ist so, dass wir auch mit Menschen in Kontakt sind, die sagen, ich engagiere mich nicht mehr kommunalpolitisch in meinem Ort, weil es ist zu gefährlich. Insofern finde ich jede Gesetzesinitiative erstmal sinnvoll.
Derweil laufen die Ermittlungen zu den Angriffen auf SPD-Politiker Ecke und mehrere Wahlkampfteams der Grünen am Wochenende in Dresden weiter. Mindestens einen mutmaßlichen Täter rechnet die Polizei der rechtsextremen Szene zu. Ob Rechtsextremismus auch das Tatmotiv war, werde derzeit ermittelt, heißt es dazu heute aus der sächsischen Oberstaatsanwaltschaft.
Die Innenminister beraten darüber, wie Politiker besser geschützt werden können. Das waren Informationen von Alexander Moritz. Man wolle viel diskutieren, aber nach außen ein starkes Bild der Geschlossenheit senden. Das hat sich die CDU vorgenommen und direkt 3 Tage für ihren Parteitag in Berlin angesetzt. Gestern war der Start und Parteivorsitzender Merz wurde mit einem guten, aber nicht herausragenden Ergebnis wiedergewählt. Heute ging es um das neue Grundsatzprogramm, das beschlossen werden soll. Eine Verschärfung bei der Migrationspolitik war dabei Thema, wie auch eine schrittweise Rückkehr zur Wehrpflicht. Und dann war am Nachmittag CSU-Chef Markus Söder zu Gast. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio, die ist live vor Ort, berichtet für uns. Frau Hamberger, was war denn Söders zentrale Botschaft?
Also wir haben hier einen Markus Söder erlebt, der das geliefert hat, was von ihm erwartet worden ist. Nämlich eine pointierte Rede mit etwas mehr Bierzeltgefühl, also das Gegenstück zu Merz, der ja gestern fast staatsmännisch aufgetreten ist. Er hat zu Beginn die Zusammenarbeit von CDU und CSU betont und auch, dass er ein gutes Verhältnis zu Merz hätte. Ganz ohne Zuspitzung kommt Markus Söder aber dann doch immer nicht aus.
Ich danke dir für die Fähre, für die Vertrauliche. Ich darf schon sagen, für die freundschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind mittlerweile auf einem Level, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo wir uns sogar Ostereier gegenseitig schenken können. Herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit.
Also ein kleiner Hinweis auf eine Posse im Social Media, wo es um große Ostereier ging mit Markus Söders Konterfei. Danach gab es einen recht leidenschaftlichen Teil zu Europa. Da hat er auch nochmal die Europawahl und deren Bedeutung ins Zentrum gestellt. Das wird auch morgen ein großes Thema sein. Dann hat er sich abgearbeitet an Punkten, die wir schon kennen. Migrationspolitik, Bürgergeld, Klimapolitik, das immer in Abgrenzung zur Ampel und auch deutlich schärfer, als wir das von März gestern gehört haben. Und was bei Markus Söders Reden ja auch immer auftaucht, ist das Ausschließen von Schwarz-Grün. Das bringt ihm bei der CSU viel Applaus. Hier hat es ein bisschen zurückgenommener formuliert, hat gesagt, er ist da skeptisch. Also er findet es eigentlich keine gute Idee mit Schwarz-Grün, hat das aber nicht so extrem explizit ausgeschlossen, weil er ja auch weiß, März tut das nicht. Er sagt zwar immer, mit den Grünen will er nicht, aber ausschließen möchte es nicht, um sich die Optionen offen zu halten.
Ja, und um sich die Optionen offen zu halten, hat er sich ja dann auch zur K-Frage geäußert, hat da so ein bisschen rumgeeiert, würde ich mal sagen. Wie war Ihr Eindruck?
Ja, also er hat betont, dass man das gemeinsam lösen will, ist ja nichts Neues. Und dann hat er gesagt, die erste K-Frage bezogen auf die Kandidatin zur Kommissionspräsidentin für die Europawahl, Ursula von der Leyen, die habe man ja schon gemeinsam beantwortet und hat er nachgesetzt mit...
Und die zweite, die werden wir auch gemeinsam lösen, keine Sorge. Natürlich ist ein CDU-Parteivorsitzender immer Favorit, das ist historisch gesehen eindeutig so. Wenn man einen Zeitplan vereinbart, an dem werden wir uns halten. Ich will nur eines sagen, ich verspreche euch, an mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern. Im Gegenteil, ich verspreche euch, wir werden nächstes Jahr zusammen das rocken und die Bundesregierung jetzt die Ampel ablösen, liebe Freundinnen und Freunde. Das werden wir gemeinsam schaffen.
Also da spielt er natürlich damit, dass er sich nie ganz aus dem Spiel nimmt. Aber wir haben es gehört, für ihn ist es auch klar, dass es erstmal auf März zuläuft.
Mhm. Frau Hamberger, die CDU will ja auch gerade in der Migrationspolitik wieder deutlich konservativer auftreten. Oder vereinfacht gesagt, man könnte auch sagen, es geht um eine Politik, die mehr auf Abschottung setzt. Was will man da konkret anders machen?
Herr Thorsten Frey, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, der hat gestern von einem Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik gesprochen. Und man kann sagen, dass die Union einfach oder die CDU deutlich auf Verschärfungen setzt, deutlich schärfer auch auf Abschottung setzt. Ganz zentral ist, dass man sich für eine Drittstaatenlösung unter anderem ausspricht. Es gab heute auch nochmal Anträge für noch mehr Verschärfungen. Das wurde aber dann abgewendet, auch mit einer Rede von Norbert Röttgen hier, der nochmal auf das C im Parteinamen verwiesen hat. Aber insgesamt kann man sagen, das ist schon eine Abkehr von dem, was man bislang in der Migrationspolitik gemacht hat und eben eine deutliche Verschärfung.
Und dann gab es ja noch einen Punkt, über den viel diskutiert wurde, die schrittweise Rückkehr zu einer Wehrpflicht. Ihre Einschätzung, war das sogar heute das bestimmende Thema?
Na, es war zumindest eines der Themen, bei denen etwas munterer debattiert worden ist. Das war auch so erwartet worden. Ausgangspunkt war da ein Antrag der Jungen Union, der eben die Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert hat. Das stand bislang so nicht im Grundsatzprogramm. Unterstützt vom Landesverband, unter anderem Schleswig-Holstein und anderen Landesverbänden. Und dann hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt, nämlich dass man die Aussetzung der Wehrpflicht schrittweise zurücknehmen möchte und in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr überführen will. Dieses Gesellschaftsjahr, das stand bereits im Programm. Also die Antragskommission und der Bundesvorstand musste auch nicht alles zurücknehmen. Und bis dahin soll es dann eine sogenannte Kontingentwehrpflicht geben. Die Wehrpflicht, die ist in den vergangenen Jahren ja immer wieder aufgetaucht bei der CDU, weil es da einige gab, die die Entscheidung zur Aussetzung 2011 für falsch hielten. Mehrheiten gab es dafür nie, aber die Zeiten haben sich geändert. Heute hatte das breite Unterstützung.
Danke an dieser Stelle. Danke für diese Eindrücke. Direkt live vom Parteitag aus Berlin war das Katharina Hamberger. Dankeschön. Die Bundesregierung, sie hatte sich schon vor einigen Jahren vorgenommen, mehr militärische Präsenz im Indopazifik zu zeigen, also genau da, wo China besonders aggressiv auftritt, Manöver durchführt, auch immer wieder in die Hoheitsräume anderer Länder vordringt. Gerade war Außenministerin Baerbock in der Region und heute nun brechen zwei Schiffe der Marine oder sind zwei Schiffe der Marine dorthin aufgemacht. Entschuldigung. Markus Pindor berichtet.
Gemeinsam mit der Fregatte Baden-Württemberg wird die Frankfurt am Main an Übungen mit internationalen Partnern teilnehmen. Die Baden-Württemberg ist eine Fregatte, also ein reguläres Kriegsschiff, und die Frankfurt am Main ist ein Versorgungsschiff. Sie haben zu einer Weltumrundung abgelegt, bei der sie durch den Panama-Kanal in den Pazifik gelangen und später auch das südchinesische Meer durchqueren, so Verteidigungsminister Pistorius bei der Verabschiedung in Wilhelmshaven.
In drei Tagen werden sich die beiden Schiffe, die Frankfurt am Main und die Baden-Württemberg, im Atlantik treffen und in den nächsten über 210 Tagen zahlreiche Hafenbesuche und verschiedene Kooperationen und Übungen mit Partnern in der ganzen Welt durchführen. Ihre Route führt sie entlang der Ostküste Nordamerikas zum Panama-Kanal nach Hawaii. Dort werden sie sich an der US-geführten multinationalen Übung Rim of the Pacific, kurz RIMPAC, beteiligen.
Der Indopazifik ist ein Raum steigender Spannungen. China macht immer weitere Ansprüche geltend, zum Beispiel auf das südchinesische Meer, das aber nach geltendem Völkerrecht nicht zum chinesischen Hoheitsraum gehört. Das größte Problem ist aber die ständige Bedrohung Taiwans, dessen Unabhängigkeit China nicht akzeptiert und das mittlerweile auch ständig militärisch bedroht wird, zum Beispiel durch Überflüge oder große Manöver vor der taiwanesischen Küste. Deutschland hat sich 2020 mit einer neuen Indo-Pazifik-Strategie vorgenommen, auch militärisch Flagge in der sicherheitspolitisch immer wichtiger werdenden Region zu zeigen, in der China immer aggressiver auftritt. Die Übungsmission der Baden-Württemberg ist Teil dieser Strategie. Im Juni verlegt die Luftwaffe dann 50 Luftfahrzeuge in den Indo-Pazifik. Das Ziel der Übung, so Pistorius, man wolle die Partnerschaften im indopazifischen Raum weiter verbessern, die Beziehungen zu den Partnern in der Region erweitern und das Seevölkerrecht stärken.
Wir wollen, und das ist unser Auftrag, den wir so verstehen, für Stabilität, Sicherheit und Offenheit der wichtigen Transitstrecken für internationale Waren- und Rohstofftransporte beitragen, auch weil es uns unmittelbar betrifft, wie wir gerade im Roten Meer wieder erleben. Wegschauen im Indopazifik, keine Präsenz zeigen und nicht für die regelbasierte Ordnung einzutreten, das ist und wird keine Option für Deutschland sein.
Das Manöver soll auch den USA das Signal senden, dass es auch im Indopazifik Rückhalt der europäischen Verbündeten gibt. Schon vorab gab es Drohungen aus Peking. Die deutschen Schiffe dürften nicht die Taiwanstraße durchqueren, so ein chinesischer Außenamtssprecher gestern. Er reagierte damit auf eine Aussage von Außenministerin Baerbock während ihres Besuchs in Neuseeland. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass die Baden-Württemberg bei ihrer Pazifikmission auch die Straße von Taiwan durchquere. Darüber, so Verteidigungsminister Pistorius, sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden.
Markus Pindor berichtete. Einen direkten Mitarbeiter des Europaspitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah, wird Spionage für China vorgeworfen. Das wurde vor zwei Wochen bekannt und da wurde auch sofort gehandelt. Aber jetzt wurden die Büroräume des Europapolitikers Krah durchsucht. Unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Born.
Am Morgen haben deutsche und belgische Ermittler die Büroräume des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Krah durchsucht. Vor zwei Wochen wurde sein langjähriger Mitarbeiter Hian G. festgenommen wegen mutmaßlicher Spionage für China. Die Durchsuchung in Brüssel erfolgt laut dem Generalbundesanwalt wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Das Büro von AfD-Politiker Krah wurde durchsucht, weil er als Zeuge gilt. Das Europäische Parlament hat dem Betreten der Räumlichkeiten zugestimmt. Krah bezeichnet die Razzia nach der Festnahme seines mittlerweile ehemaligen Mitarbeiters als zu erwarten und daher keinesfalls überraschend. Bemerkenswert sei höchstens, so schreibt der Europaabgeordnete auf X, dass man sich so lange Zeit dafür gelassen habe.
Angesichts der Tatsache, dass die Vorwürfe gegen seinen Assistenten ja schon seit vielen Monaten im Raum sind, dass es da schon bei uns in offiziellen Sitzungen des Parlaments handfesten Streit auch zwischen Herrn Krah und Kollegen genau wegen dieses Mitarbeiters gab, ist das alles ein scheinheiliges Auftreten,
sagt Daniel Kaspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, dem Deutschlandfunk. Krah bestreitet, etwas mit der Spionageaffäre zu tun zu haben. Ge ist gebürtiger Chinese und hat für Krah gearbeitet, seit er 2019 ins EU-Parlament eingezogen ist. Ob Ge sensible Dokumente an einen chinesischen Geheimdienst weitergegeben hat, beschäftigt derzeit den Handelsausschuss im EU-Parlament. Der Vorsitzende des Ausschusses, Bernd Lange von der SPD.
Dadurch, dass eben die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft gegenüber dem Mitarbeiter durchgesetzt hat und eben auch im Parlament beantragt hat, diese Durchsuchung durchzuführen und die Präsidentin das entsprechend auch genehmigt hat, scheint es einige seriöse Verdachtsmomente zu geben.
Das Büro des AfD-Politikers Krah soll laut Berichten des Spiegels auf sensible Daten zugegriffen haben. Unklar ist, ob der frühere Mitarbeiter G. Zugang zu den Dokumenten hatte. FDP-Handelspolitikerin Svenja Hahn.
Es wäre extrem kritisch, wenn interne Informationen aus dem Handelsausschuss in die Hände unserer autokratischen Gegner gelangt sein könnten. Denn europäische Handelsabkommen und Strategien sind essentieller Bestandteil unserer wirtschaftlichen Stärke und Unabhängigkeit.
Daneben wirft der Generalbundesanwalt G. vor, chinesische Dissidenten in Deutschland ausspioniert zu haben.
Caroline Born berichtete aus Brüssel. Auftakt des Deutschen Ärztetags in Mainz. Dabei warb Bundesgesundheitsminister Lauterbach, SPD, erneut für die Krankenhausreform. Diese sieht im Kern vor, dass nicht mehr jede Klinik, jede Leistung, jede Operation, jede Behandlung anbieten soll, sondern dass sich die Häuser mehr spezialisieren. Doch daran gibt es ganz schön viel Kritik. Gernot Ludwig zum Auftakt des Deutschen Ärztetags.
Unsere Gesellschaft wird immer älter und das bringt immer größere Herausforderungen mit sich. In den Augen von Klaus Reinhardt, dem Präsidenten der Bundesärztekammer, sind diese Herausforderungen so groß, dass sie vom Gesundheitsministerium allein nicht bewältigt werden können.
Wir brauchen einen die Ressorts übergreifenden Ansatz. Wir brauchen einen Gesundheitsgipfel im Kanzleramt. Es ist völlig unverständlich, dass wir einen Chemie- oder Autogipfel im Kanzleramt haben, aber keinen Gesundheitsgipfel. Das Thema Gesundheitsversorgung scheint offensichtlich über viele Regierungen hinweg, im Kanzleramt zumindest, als eine Art Anti-Agenda-Thema disqualifiziert zu sein.
Darüber hinaus kritisiert Reinhardt, dass unter vielen Regierungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Reformen liegen geblieben seien.
Ein besonders krasses Beispiel ist die seit Jahrzehnten verschleppte Reform der Gebührenordnung für Ärztinnen und Ärzte. Professor Jürgen Wasim, unbestrittener Kenner unseres Gesundheitssystems, hat das kürzlich als ein besonderes Beispiel für Staatsversagen bezeichnet. Das war bei einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages und keiner hat ihm widersprochen.
Die Gebührenordnung für Ärzte stammt im Wesentlichen aus den 80er Jahren. Die Ärzte kritisieren, dass sie weder das breiter gewordene Leistungsspektrum noch die gestiegenen Kosten abbilde. Neben der Reform ihrer Gebührenordnung fordern die Ärzte unter anderem eine Reform der Notfallversorgung, einen Bürokratieabbau und mehr Studienplätze für Medizin. Bundesgesundheitsminister Lauterbach bestätigte, dass man es versäumt habe, genügend Ärzte auszubilden. Stattdessen habe man zu sehr auf Ärzte aus dem Ausland gesetzt.
Mittlerweile arbeiten in Deutschland 64.000 Ärzte, die in Deutschland nicht geboren worden sind. Aber wir können nicht so weitermachen, indem wir sagen, wir scheuen die Investition in die Ausbildung, nehmen aber die gleichen Ärzte aus anderen Ländern, die diese Investition getätigt haben, wo diese Ärztinnen und Ärzte dann fehlen, obwohl sie dort dringend gebraucht werden. Das ist nicht ethisch und kann so nicht weitergehen.
Die Bundesregierung werde das Thema angehen, ebenso wie den Bürokratieabbau, versprach Lauterbach auf dem Ärztetag in Mainz. Die Vorschläge zur Reform der Gebührenordnung werde man prüfen. Darüber hinaus kündigte der Bundesgesundheitsminister an, dass er das Thema Prävention angehen werde.
Wir haben die Situation, dass die Lebenserwartung in Deutschland sich nicht gut entwickelt hat. Wir haben bei Männern von 16 westeuropäischen Ländern die schlechteste Lebenserwartung und bei Frauen die zweitschlechteste Lebenserwartung. Das ist nicht hinnehmbar. Wir haben über 20 Jahre über Prävention gesprochen, aber in der Praxis hat sich kaum etwas verändert. Auch das kann auf keinen Fall so bleiben. bleiben.
Trotz einiger Differenzen wurde Lauterbach von den Ärzten im Saal freundlich empfangen. Das lag wohl auch daran, dass sich Lauterbach und die Ärzte in vielen Punkten einig waren. So zum Beispiel in der Analyse, dass das deutsche Gesundheitssystem vor gewaltigen Herausforderungen steht, auch weil in der Vergangenheit nötige Reformen verschleppt wurden.
Wir sind tatsächlich im Gesundheitssystem derzeit im wahrsten Sinne des Wortes in einer Zeitenwende. Und ich möchte Sie einladen, an dieser Zeitenwende teilzunehmen. Vielen Dank.
Zum Ärztetag in Mainz waren das Informationen von Ludwig Gernot. Und ich habe noch einen Hörtipp für Sie. Israel rückt in Rafah vor. Welche Folgen hat das? Zu hören in unserem Podcast der Tag. Abrufbar ab jetzt in unserer kostenlosen Audiothek-App. Damit enden diese Informationen am Abend. Maria Grunwald sagt Danke. Machen Sie es gut.